Müller kriegt ihn vom Freistoß, fällt zu Boden und das Spiel ist aus.
Wir hatten nichts anderes mehr im Kopf und nichts anderes mehr im Herzen als diese Flucht.
Und der Fußballweltmeister 1974 heißt Deutschland.
Aber irgendwie dachte ich, doch, das wird schon klappen, das kann gut gehen.
WM 1974. Drei Abiturienten wollen raus aus der DDR. Im Schatten der Fußball-Weltmeisterschaft. Es ist ein nervenaufreibender Fluchtversuch in den Westen, während die Stasi ganz genau hinschaut. BR-Journalist Christian Stücken hat zu einer der größten Stasi-Operationen recherchiert, der Aktion Leder. Er erzählt von dem hochriskanten Fluchtplan der DDR-Abiturienten zwischen Toren und Textmarkern.
Hier ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ich bin Viktoria Kobmann. 11KM befindet sich aktuell in der Sommerpause. Bis zum 2. September könnt ihr jetzt jede Woche eine meiner Lieblingsfolgen hören, wie die hier. Hallo Christian.
Hallo Viktoria.
Es ist soweit. Die 90 Minuten von München nehmen ihren Anfang.
Im Sommer 1974 findet die Fußball-Weltmeisterschaft in der BRD statt.
Die Holländer in orangefarbenen Hemden und Stutzen und weißen Hosen stehen bereits am Anstoßpunkt.
Es ist die 10. Fußball-Weltmeisterschaft.
Und die deutsche Mannschaft im traditionellen Schwarz-Weiß ihnen gegenüber.
BRD gegen die Niederlande. Heute sagt man gerne Deutschland, aber damals gab es eben zwei Deutschlands, nicht wahr? Und insofern, es ist das Endspiel BRD gegen die Niederlande.
Und da ist der Pfiff. Die Holländer von links nach rechts im Anstoß bringen den Ball sofort in die Breite des Spielfeldes.
Und Rüdiger von Fritsch hat sich gedacht, dass der beste Moment für eine Flucht vielleicht genau der Zeitpunkt des Endspiels sein könnte.
Jetzt kommt schon die große Nervenzerreißprobe zwischen Sepp Maier im deutschen Tor. Und ich glaube, es ist Neeskens, der jetzt in dieser Sekunde anläuft und schießt. Und Tor!
Genau dann, wenn alle Welt auf den Fernseher schaut, auf das Radio hört, um das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft zu verfolgen.
Da kommt der Ball auf Müller, der dreht sich um die eigene Achse, schießt und Tor! Tor durch Gerd Müller! Eine wunderbare Kombination der deutschen Mannschaft.
Aber irgendwie dachte ich, doch, das wird schon klappen, das kann gut gehen.
Rüdiger von Fritsch ist damals 20 Jahre alt. Er war gerade zu der Zeit damals mit seinem Abitur fertig. Und als diese Anfrage kam, hat er nicht lange überlegt und dann den Plan gehabt, seinen Cousin und dessen beiden Freunde in den Westen zu holen.
Wir hatten nichts anderes mehr im Kopf und nichts anderes mehr im Herzen als diese Flucht.
Thomas und Rüdiger von Fritsch sind zwei Cousins, die in zwei verschiedenen Ländern leben. Thomas von Fritsch lebt in Bad Blankenburg in Thüringen. Rüdiger von Fritsch ist sein Cousin in Westdeutschland, in Schwäbisch Gmünd.
Am Ende ist man wie in einem Tunnel. Man hat nur noch dieses Ziel vor Augen und hofft, es geht alles gut.
Und sie haben noch auszuhalten 10 Minuten vor 80.000 Zuschauern im Münchner Olympiastadion.
Also Rüdiger in Westdeutschland will seinem Cousin bei der Flucht aus der DDR helfen. Wie will er das machen?
Am Tag vor dem Endspiel sind wir an dem Grenzübergang von Jugoslawien nach Bulgarien. Im Auto die beiden Brüder Rüdiger von Fritsch und sein Bruder Burkhard von Fritsch. Die beiden Brüder haben in ihrem Handschuhfach drei gefälschte Pässe. Für die drei Abiturienten aus Ostdeutschland, die in einem kleinen Badeort auf sie warten. Sie wollen diesen drei verhelfen, aus der DDR zu fliehen. Und zwar nicht auf dem direkten Wege von Ost nach West, sondern auf einem langen, verschwurbelten Weg über Bulgarien in die Türkei. Weil die Türkei war damals ein freies Land. Von dort aus konnte man hinfahren, wohin man wollte. Und das war sein Plan. Sie überqueren die bulgarisch-türkische Grenze am Sonntagnachmittag, den 7. Juli 1974, nach 16 Uhr während des Endspiels um die Fußball-Weltmeisterschaft.
Dramatisch bleibt dieses Spiel. Eine Schlacht ist es geworden. Nicht mehr ein Spiel, denn die Holländer haben alles nach vorn gezogen. riskieren natürlich.
Damals sind fast alle Zöllner oder Grenzbeamten Männer. Und wahnsinnig viele Männer interessieren sich für diese Fußballweltmeisterschaft. Und man muss auch wissen, dass die Fußballweltmeisterschaft 1974 eigentlich quasi so die erste ist, die weltweit live übertragen wird. Das heißt, es erhöht zumindest die Chancen für eine gelungene Flucht, wenn man tatsächlich während des Endspiels versucht, es über die Bühne zu bringen.
Deutschland steht kurz vor dem Gewinn der Weltmeisterschaft. Wer hätte das für möglich gehalten?
Also, sie haben einen Plan, die Flucht während des Endspiels. Es klingt trotzdem nach einem ziemlich gefährlichen Unterfangen. Wie riskant ist dieser Plan?
Damals, muss man sich ja nochmal vor Augen führen, war Deutschland ein geteiltes Land. Mhm. Es gab die BRD und die DDR. Und dazwischen eine von der DDR errichtete Mauer mit einem Todesstreifen. Mhm. Streng bewacht. Es gab alles, um Menschen daran zu hindern, diese Grenze zu überwinden.
Mit neuen 3 Meter hohen Metallgitterzäunen verstärken Soldaten der DDR-Volksarmee die Grenzsicherungsanlagen, wie hier bei Coburg. Schäferhunde an Laufleinen wachen während der Bauarbeiten Tag und Nacht, um die Flucht von DDR-Bürgern in die Bundesrepublik zu verhindern.
Die DDR feierte damals, 1974, ihr 25-jähriges Bestehen. Und dass die Weltmeisterschaft, die Fußball-Weltmeisterschaft, ausgerechnet in der BRD, also dem Klassenfeind, stattfindet, machte die Sache für die DDR natürlich insofern schwierig, als dass sie einen immensen Gesichtsverlust befürchtet hätte, falls Spieler ihrer Mannschaft oder Betreuer die Situation nutzen, um in den Westen zu fliehen. Mhm. Das Gleiche galt natürlich dafür, dass man auch Fußballfans von der DDR nach Westdeutschland fahren lassen quasi musste, weil es wäre ja ein Wahnsinnsgesichtsverlust ebenfalls gewesen, wenn man eigenen Fans verboten hätte, die DDR-Mannschaft bei den Spielen in Westdeutschland zu unterstützen. Und so hat Erich Mielke, der Chef am Ministerium für Staatssicherheit in der DDR war, im Mai 1974 einen Aktionsplan ausgerufen, Aktion Leder hieß das. Also es gibt tatsächlich seine Unterschrift unter diesem Aktionsplan. Und damit sollten die Grenzen der DDR vor, wie man die DDR das damals genannt hat, vor Grenzverletzern geschützt werden. Und so haben sie ein Kontingent festgelegt von 1500 Reisekadern. Touristen hat man die dann genannt, die zu den Spielen der DDR-Mannschaft nach Westdeutschland fahren durften. Diese 1500 Fans sind alle von der Stasi ausgewählt, überwacht und überprüft worden. Das heißt, man hat ganz explizit darauf geachtet, dass während dieser Zeit, in der die ganze Welt auf Deutschland und diese Weltmeisterschaft, also auf West- und Ostdeutschland schaut, dass in dieser Zeit es möglichst wenig gelungene Fluchtversuche gibt, über die berichtet werden kann.
Die Stasi schaut zu der Zeit also noch genauer hin als sonst, wer das Land verlässt und versucht zu flüchten. Warum wollen die 3 Abiturienten das dann aber trotzdem ausgerechnet in diesem Sommer 1974 versuchen?
Für die 3 ostdeutschen Abiturienten kommt nur ein kleines Zeitfenster für ihre Flucht in Frage. Das ist der Punkt, nachdem sie ihr Abitur in der Tasche haben, weil das wollen sie auf jeden Fall mitnehmen, wohin sie auch immer gehen, und bevor sie tatsächlich zur NVA, zur Nationalen Volksarmee müssen, um ihren Wehrdienst abzuleisten. Dieses Fenster von ein paar Wochen steht ihnen zur Verfügung. Wenn sie bei der Nationalen Volksarmee eingezogen sind, dann wird alles ungleich schwieriger. Dann sind sie unter Beobachtung, dann ist es schwierig, überhaupt Kontakt zu halten. Deswegen haben sie nur dieses kleine Zeitfenster. Und zufällig findet in diesem Zeitfenster auch die Fußball-Weltmeisterschaft statt.
Wenn du immer auf die Waagschale legen musst, was du sagst oder was du denkst.
Das ist da Thomas von Fritsch.
Irgendwann wäre ich angeeckt, ziemlich stark und schwer.
Thomas von Fritsch war ja der eigentlich die Idee zu der ganzen Geschichte hatte. Er lebt in der Zeit in einem Internat an der tschechoslowakischen Grenze. Das ist in Johanngeorgenstadt. Und da gibt es ein kleines Internat mitten im Wald und trifft dort eben 2 andere, die auch weg wollen. Bernd Herzog und Thomas Rötig. Und nach langsamen, vorsichtigen Antastungsversuchen, sage ich mal, offenbaren sich die 3 einander, dass sie die gleichen Gedanken haben und schmieden so gemeinsam einen Fluchtplan.
Und wie wird aus diesem Wunsch dann ein konkreter Plan?
Thomas von Fritsch schreibt im Oktober 73 seinem Cousin über Dritte einen Brief. In dem erklärt er ihm, dass er gerne aus der DDR fliehen möchte. Rüdiger von Fritsch liest diesen Brief und ist erstmal völlig vor den Kopf gestoßen und völlig panisch, weil was bedeutet das?
Mir jagten ungeheure Gedankenketten durch den Kopf sofort. Wie geht das und wie könnte man das machen? Und du hast keine Ahnung und ständig werden Fluchthelfer verurteilt.
Aber so sagt er auch, er hat überhaupt nicht lange gezögert. Für ihn war klar, dass er es macht, er weiß nur noch nicht wie. Und so fängt er an, sich Gedanken darüber zu machen, wie das am besten funktionieren könnte. Und eine Flucht über die deutsch-deutsche Grenze mit ihrem Todesstreifen und der Mauer und den Selbstschussanlagen kommt für ihn nicht in Frage. Und so versucht er, einen Plan auszutüfteln mit gefälschten Pässen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Millionen von Zuschauern in Ost und West verfolgen zur Stunde die erste Begegnung der Fußballmannschaften der Bundesrepublik Deutschland und der DDR.
Am 22. Juni 1974 findet im Hamburger Volksparkstadion das historische Spiel DDR gegen BRD statt.
Jetzt kommen die Spieler aus der DDR mit dunkelblauen Hemden, weißen Hosen über die rechte Seite nach vorne.
Es sind noch ungefähr zwei Wochen bis zur geplanten Flucht. Die drei Abiturienten in Ostdeutschland kriegen von diesem Spiel kaum etwas mit. Sie haben nämlich genau an diesem Tag in Johann-Georgenstadt in einer Gaststätte ihre Abiturfeier. Die Schulleitung ist da, alle Mitschüler sind da, die Eltern sind da, alle sitzen da und feiern. Und Thomas von Fritsch erzählt uns, dass er sich alle seine Mitschüler angeschaut hat und auch seine beiden Reisegefährten, wie er sagt, und sich fragt, was würden die jetzt wohl sagen, wenn die wüssten, was wir vorhaben. Sein Cousin, Rüdiger von Fritsch, ist an diesem Morgen per Autostopp nach Bulgarien gefahren, und zwar ganz durch Bulgarien bis an die türkische Grenze, um sich dort vor Ort ein Bild der Situation zu machen.
Die Grundüberlegung der Flucht war, dass wir möglichst präzise wussten, wie sind die Abläufe vor Ort.
Wie sieht es an dieser bulgarisch-türkischen Grenze aus, die ja zwei Wochen später ihr Fluchtort sein soll? Wer kontrolliert? Wann wird kontrolliert? Tragen die Grenzbeamten Waffen? Wann ist viel los? Wann ist wenig los? Was passiert nachts? Das alles schreibt er sich akribisch auf. 24 Stunden lang sitzt er da, erzählt manchmal vom Schlaf übermannt, aber dann wacht er wieder auf und reißt die Augen auf und schreibt weiter seine Notizen, um wirklich den besten Zeitpunkt für die Flucht herauszufinden. Und er bleibt am Ende dabei, dass sie tatsächlich während des Endspiels der Fußball-Weltmeisterschaft fliehen.
Zu Hoeneß. Hoeneß schon im 16-Meter-Raum. Rückzieher auf Kullmann. Kopfball und dann ist Müller zu spät gegen Kroll. Der fängt ab und wirft ab. Wirft auf Hammer. Der Auswechselspieler von vorwärts aus Berlin hat die Mittellinie überdribbelt. Sieht sich jetzt Beckenbauer gegenüber, zieht es vor, steil zu spielen auf Sparwasser. Schöne Aktion, Schussmöglichkeit und Tor!
Und Sie wollen also Pässe fälschen. Wie wollen Sie das machen?
Das ist natürlich immer so ein Ritt auf der Rasierklinge, weil Rüdiger von Fritsch hat noch nie in seinem Leben einen Pass gefälscht. Geschweige denn, dass er weiß, wie man das überhaupt macht. Was ganz wichtig bei der Geschichte ist, sie müssen nicht nur die Pässe fälschen, also Bild austauschen und Stempel austauschen, sondern sie müssen auch einen Einreisestempel fälschen. Weil bei der Ausreise, wenn man in ein anderes Land will, kontrollieren die Grenzbeamten als erstes, wann ist er in dieses Land eingereist, wo ist er eingereist. Und wenn man dann keinen oder einen falschen Einreisestempel vorweist, dann fliegt man auf. Dann kommt man nicht raus, wird verhört, im schlimmsten Fall festgenommen und Schlimmeres. Und er fängt tatsächlich an mit den einfachsten Mitteln.
Die Nullschnitt, Kartoffeldruck, alles probiert, funktioniert überhaupt nicht, weil die Textur dieser Materialien zu grob ist, um diese extrem feinen Buchstaben und dieses Auto nachzuzeigen.
Man hat einfach festgestellt, das funktioniert alles nicht. Und ist dann irgendwann auf diese Radiergummis gekommen, diese quadratisch-rechteckigen Radiergummis, die es gibt, und hat mit einem Federmesser akribisch, ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Radiergummis der verschlissen hat, um das alles da so genau hinzukriegen, dass die Stempel am Ende wie echt aussahen. Gell? Und so setzte sich dann hin, zum Teil stundenlang am Tag, und ich salopp, sag ich mal, ruiniert Radiergummi um Radiergummi, weil wenn ein Ding falsch ist, kann man das Ganze nicht mehr verwenden, muss von vorne anfangen. Und so kommt er diesen Stempeln immer näher.
Mit sehr kleinen kyrillischen Buchstaben, einem Auto, einem Datum in der Mitte und immer in dem Farbaufbau unten lila, oben blau.
Das ist ja schon fast eine künstlerische Arbeit, eine Kunst des Fälschens, wie er sich da über Wochen und Monate rantastet. Das ist echt der Wahnsinn.
Wahnsinn. Und natürlich auch eine irre Herausforderung. Ne? Also wenn man das noch nie gemacht hat.
Genau. Und mit diesen Pässen dann an die Grenze zu gehen, diese Pässe Leute vorzulegen, die Tag ein, Tag aus mit Dutzenden, Hunderten von Pässen zu tun haben und zu hoffen, dass die nicht erkennen, dass das gefälscht ist, ist natürlich ein wahnsinniges Risiko.
Also, alles ist genau geplant. Am 7. Juli 1974, am Tag des WM-Finalspiels BRD gegen die Niederlande, da wollen sie fliehen. Rüdiger von Fritsch fährt also zusammen mit seinem Bruder einen Tag vor dem Finale los Richtung Bulgarien. Was passiert dann?
Als sie die Grenze überqueren, stellen sie fest, dass irgendetwas furchtbar schiefgelaufen ist.
Es war eine Katastrophe.
Das Ganze hätte sich an einem Schrei entladen, als sie dann rausgefahren waren hinter der Grenze an einen ruhigen Platz, um sich da in ihren Pässen das anzuschauen.
Die Schweine haben die Farbe geändert. Und wir wussten, es war alles umsonst, alles vergeblich.
Es ist alles aus ihm raus. Die ganze Anspannung, die ganze Sorge, die ganze Angst der letzten Monate und die ganze akribische Arbeit, das war alles für die Katz. Die Bulgaren haben zufällig, nachdem sie 2 Jahre die Farbe der Stempel, der Einreisestempel nicht geändert hatten, zufällig in der Woche davor die Farbe der Einreisestempel geändert. Also vorher war es ein Stempel mit einem Farbverlauf von blau zu violett und jetzt war es plötzlich ein Stempel mit einem Farbverlauf von grün zu rot. Also jeder Grenzbeamte bei der Ausreise hätte gesehen, dass diese Stempel in den gefälschten Pässen falsche Stempel sind. Weil sie tragen ja das Einreisedatum und haben die falsche Farbe. Damit wären die drei sofort aufgeflogen.
Also das heißt, Rüdiger bekommt den Stempel in seinen Pass an der bulgarischen Grenze und merkt, die Pässe im Handschuhfach, die den ja schon enthalten sollten in gefälschter Form, die sehen jetzt ganz anders aus, die sind falsch.
Die waren völlig wertlos.
Müller kriegt ihn vom Freistoß, fällt zu Boden und das Spiel ist aus.
Also noch bevor Rüdiger und sein Bruder die Abiturienten aus der DDR hinter der Grenze in Bulgarien treffen, scheitert der Plan. Was jetzt?
Die beiden Brüder überlegen kurz, was sie jetzt eigentlich machen sollen, weil damals gab es kein Handy. Wie sollen die drei Freunde, die in Nessebar an der Schwarzmeerküste auf sie warten, denn überhaupt erreichen und über die Situation informieren? Hm. Und sie sind dann den ganzen Weg bis zur Schwarzmeerküste gefahren, bis tief in die Nacht und haben den drei Freunden, die auf sie gewartet haben, die schlechte Nachricht überbracht. Und für die drei war das natürlich eine Katastrophe. Für sie war alles irgendwie aussichtslos gerade. Und dann haben die beiden Brüder, die Fluchthelfer aus Westdeutschland, gesagt, hey Leute, wir machen einen neuen Versuch. Wir fahren zurück nach Hause, besorgen 3 neue Pässe. Die werden jetzt nicht in 2 Wochen wieder die Farbe der Einreisestempel ändern. Mhm. Wir machen 3 neue Pässe mit 3 neuen gefälschten Einreisestempeln und dann probieren wir das Ganze nochmal.
Wir waren uns sicher, dass die Idee an sich sehr gut war, dass der Plan klappen könnte. Und dass wir ja nicht im eigentlichen Sinne gescheitert waren, sondern lediglich dadurch, dass die kurzfristig die Farben der Stempel geändert hat.
Okay, jetzt liegt also diese so lange und aufwendig vorbereitete Flucht erstmal auf Eis. Das Ganze ist verschoben. Was machen denn die ostdeutschen Abiturienten jetzt in der Zeit?
Die drei versuchen, sich durchzuschlagen. Das eine Problem ist, dass ihr Visum für Bulgarien längst abgelaufen ist. Auch DDR-Bürger brauchten damals offenbar ein Visum für Bulgarien. Das galt für die drei für 1 Woche und das war abgelaufen. Mhm. Sie konnten jetzt auch nirgendwo hingehen und das verlängern, weil das hätte wieder Fragen aufgeworfen. Dann hätte man sich wieder in Verbindung gesetzt mit den DDR-Behörden. Und dann wäre ein Stein nach dem anderen ins Rollen gekommen und die Geschichte wäre womöglich aufgeflogen. Und dann haben gesagt, schlagt euch irgendwie durch, wir treffen uns in 14 Tagen in Sofia auf dem Weg zur bulgarisch-türkischen Grenze. Nachdem der Plan das erste Mal gescheitert ist, aufgrund der falschen Einreisestempel, fährt Rüdiger von Fritsch mit seinem Bruder wieder zurück. Zu Hause versucht Rüdiger von Fritsch, 3 neue Pässe zu bekommen. Und was eine ganz entscheidende Wende in dieser Geschichte ist, er muss seinen Vater ins Vertrauen ziehen. Er hat weder seiner Mutter noch seinem Vater vorher was erzählt. Der Vater ist alles andere als abgeneigt, sagt nur nichts mit Schusswaffen. und erzählt aber einem ihm Bekannten, der beim Bundesnachrichtendienst arbeitet, von der ganzen Geschichte. Und der gibt einen wahnsinnig wertvollen Hinweis.
Er sagte, haltet die Stempel mal unter eine ultraviolette Lampe. Auch in den sozialistischen Ländern fluoreszieren die heute. Davon hatten wir noch nie gehört, dass die fluoreszierten, also unter einer UV-Lampe leuchteten.
Das heißt, der hätte jetzt, auch wenn er die Pässe neu gefälscht hätte mit den neuen Farben, es sonst schon wieder falsch gemacht.
Er hätte es in Nichtwissen dieses Umstandes wieder falsch gemacht. Das zeigt aber auch, wie viel Glück sie eigentlich hatten, dass ihre erste Flucht nicht funktioniert hat. Weil wenn sie mit den drei falschen Einreisestempeln an der Grenze zur Ausreise angelangt wären und man hätte diese Stempel unter UV-Licht gehalten und gesehen, dass sie nicht fluoreszieren, dann hätten die bulgarischen Grenzbeamten auch erkannt, dass das gefälschte Pässe sind.
Ja.
Und dann wären sie auch verhaftet worden.
Und das war dramatisch, weil wir jetzt nur noch wenige Tage bis zur Flucht hatten, aber diesen fluoreszierten Farbstoff brauchten.
Und Rüdiger von Fritsch ist damals wahnsinnig verzweifelt, weil er weiß nicht, wie er es hinkriegen soll, dass die Farben fluoreszieren. Und sie telefonieren rum und finden am Ende eine so einfache wie geniale Lösung. Sie nehmen Textmarker. Textmarker, die damals Anfang der 70er Jahre auf den Markt kamen, die einen solchen leuchtenden Farbstoff haben, den nehmen sie her, um damit die neuen Einreisestempel zu fälschen in dem Farbverlauf, der jetzt dann von grün nach rot ist, und fahren wieder nach Bulgarien, um die drei Freunde, die dort warten, zu treffen.
Und klappt das diesmal?
Es lief fast wie am Schnürchen, weil der Rüdiger von Fritsch, akribisch wie er war, sagte, wir fahren mit dem Auto vor über die Grenze, mit ihren beiden Fluchthelfern, mit ihren westdeutschen Pässen, da konnte ja nichts passieren. Und ihr drei anderen kommt aber zu Fuß nach im Abstand von einer halben Stunde.
Also einzeln?
Einzeln, hintereinander. Mhm. Er hat dafür gesorgt, dass sein Cousin, der Thomas von Fritsch, als erster rübergeht. Jetzt war aber so viel Stau an der Grenze, dass sie da standen in dem Auto und sahen, wie der Thomas von Fritsch als erster über die Grenze geht.
Sahen den schon im Rückspiegel kommen und dann an den vorbeilaufen.
So war's. Das heißt, wenn der jetzt aufgeflogen wäre, dann wären sie beide als Fluchthelfer wahrscheinlich mit aufgeflogen. Die drei ostdeutschen Abiturienten sind verkleidet als westdeutsche Hippies auf dem Weg nach Indien. Das war ja damals so durchaus eine beliebte Route. Sie haben so Fußballtrikots an, lange Haare haben sie sowieso. Sie haben Rucksäcke dabei und sind, das ist die Legende, auf dem Weg nach Indien. Thomas von Fritsch geht als erster über die Grenze und er sagt, sein Herz hätte so laut geklopft, dass er befürchtet habe, dass die Grenzer das hören müssen.
Ich habe versucht, so wenig wie möglich zu zittern, zu schwitzen oder mein Angstgefühl. Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn das laut pocht, da hören die das.
Aber die schauen sich den Pass an, alles gut und er darf durch und er ist auf der türkischen Seite und in Sicherheit. Als zweites kommt Thomas Rötig. Thomas Rötig, muss man wissen, ist ja sein richtiger Name. Er musste aber den Namen dessen lernen, dessen Pass er hatte.
Mhm.
Um mit dieser Legende, welche Reisen der gemacht hatte, über die Grenze zu gehen. Weil das musste er vorher auswendig lernen, was in seinem Pass drin steht. Also neuer Name, neues Geburtsdatum, verknüpft mit seinem Bild. Und als er dann an der Grenze steht, hat er einen Blackout.
Weil er so aufgeregt ist.
Er ist so aufgeregt, dass ihm der Name nicht mehr einfällt, den er jetzt eigentlich wissen muss. Er sieht, wie die Grenzer den Pass durchblättern, unter die UV-Lampe halten und ihm zurückgeben, ohne ihn nach seinem Namen zu fragen. Wenn sie ihn nach seinem Namen gefragt hätten, dann wäre auch er aufgeflogen an der Stelle, weil er noch nicht mal seinen eigenen Namen hätte sagen können.
Oh Gott, was für ein Moment.
Der dritte, der nach einer weiteren halben Stunde rüber darf, ist der Bernd Herzog. Der hatte ein Problem, er war stark kurzsichtig. In seiner Brille stand aber Made in GDR, hergestellt in der DDR. Deswegen hatte der akribische Rüdiger von Fritsch ihm geraten, diese Brille wegzulassen. Und dann geht er rüber und sieht aber kaum was. Er tampelt wirklich so über diesen Grenzübergang und lässt das alles irgendwie über sich ergehen und weiß gar nicht, ob er jetzt schon drüben ist. Da sieht er dann die anderen, die auf der türkischen Seite stehen, alle vier, und ihm dann zuwinken und ihn zu sich holen. Auch so ein Moment, gell, wo es nochmal auf Spitz auf Knopf stand. Was macht er jetzt, wenn er nicht sieht? Wo geht er jetzt hin?
Ja, aber er ist rübergekommen.
Ist rübergekommen und dann haben die fünf da Freudentänze vollführt. Die türkischen Zöllner hatten sie mit einem Befremden angeschaut und haben nicht gewusst, was da los ist, aber das war ihnen dann auch egal.
Ja, einmal drüber ist drüber quasi. Mhm. Okay. Und was ist denn aus denen geworden? Also wie ging es weiter?
Sie sind dann über Griechenland und Italien und Österreich nach Westdeutschland eingereist. Die sind dann ins Aufnahmelager nach Gießen gekommen, wo alle DDR-Flüchtlinge aufgenommen wurden. Und dann ging es erstmal darum, dass sie ihre Identität beweisen mussten, weil sie hatten ihre eigenen Personalausweise aus der DDR verbrannt. Sie hatten ja keine Dokumente, gar nichts. Und dann hat es noch eine Weile gedauert, aber dann kriegten alle Papiere, haben alle einen Studienplatz gekriegt und sind dann in Westdeutschland in der BRD geblieben. Die Stasi hat dann natürlich, nachdem die drei ostdeutschen Abiturienten geflohen waren, wahnsinnig viel Druck auf die Familien gemacht. Sie hat auch versucht, Druck auf die drei ostdeutschen Abiturienten auszuüben. Sie hat zum Beispiel eine Mitschülerin dazu gebracht, zu unterschreiben, einen ärztlichen Befund, der wohl gefälscht war, dass sie schwanger wäre. Geschwängert von einem der drei Flüchtenden, was natürlich nicht stimmte.
Um ihn zu bewegen, dann zurückzukommen.
Die Eltern sind verhört worden, es gab Hausdurchsuchungen. Ein Freund von ihnen, der eigentlich mit der Flucht überhaupt nichts zu tun hatte, der aber regimekritische Briefe bei sich hatte und eine Büchersammlung, die historische Bücher, die zum Teil in der DDR verboten waren, ist verurteilt worden zu 4 Jahren Gefängnis. Nur weil er die drei kannte am Ende, weil mit der Flucht hatte er überhaupt nichts zu tun.
Also, die drei haben es geschafft in diesem Sommer, obwohl die DDR so genau hingeschaut hat und versucht hat, das zu verhindern. Was lässt sich denn rückblickend sagen über die Aktion Leder, die ja eigentlich diese Fluchten verhindern sollte? Wie viel hat die eigentlich gebracht?
Die Aktion Leder war letztendlich aus Sicht der Staatssicherheit der DDR ein Erfolg. Keiner der DDR-Spieler ist in den Westen geflohen. Da gab es später andere Fälle, wo das dann tatsächlich passiert ist. Aber während der WM 74 ist das nicht passiert. Von den mehr als 8.500 Fans, wo man so ungefähr von ausgeht, sind 8 nicht zurückgekehrt, schreibt die Stasi in ihrem Abschlussbericht. Es gab 3 Herztote. Damals war die Aufregung auch unter den Reisekatern der DDR so groß, dass 3 Leute bei diesen Reisen nach Westdeutschland an Herzversagen oder Ähnlichem gestorben sind. Und es gab 5 Flüchtlinge. 5 Leute haben die Situation genutzt, um während des Besuches der Spiele in der BRD zu flüchten.
Christian, vielen Dank dir, dass du uns davon erzählt hast.
Gerne.
11KM über eine Flucht aus der DDR im WM-Sommer 1974. Autoren dieser Folge sind Kaspar von Au und Marc Hoffmann. Mitgearbeitet hat Niklas Münch. Produktion Christine Dreier, Jonas Teichmann, Jakob Böttner, Jürgen Kopp und Laura Picerno. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann.